Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag. Thomas, hallöchen.
Hallo, du sollst nicht so auf deine Maus einschlagen.
Ja, es ist robust.
Den Klick habe ich so laut gehört eben.
Das ist ein paar hundert Kilometer weiter weg, du. Das ist Wahnsinn.
Genau, das hat bis hier hingeschallt.
Ja, aber da siehst du mal, wie stabil Apple-Produkte sind, im Großen und Ganzen. Ja, das ist so.
Schön.
Das ist noch die gute alte Magic Mouse ohne Lightning-Anschluss, noch mit Batterie unten drunter.
Ja, der muss ja auch irgendwann mal seinen Weg noch finden auf USB-C.
Ach, du lieber Gott. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Und ja, vielleicht wird es ja dann eine, sag mal,
wo der Anschluss an der richtigen Stelle sitzt.
Nee, ohne Anschluss.
Ach so, das haben wir aber auch schon so oft diskutiert, das Thema. Also ich weiß nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn Apple jetzt die Dinger mal auf USB-C umstellt, dass dann auch das generelle Mausdesign etwas überarbeitet wird.
Ja, aber meinst du, mir fällt jetzt ein, wie dieses Aufladen heißt? Ich habe immer hier
induktives so Laden, meinst du?
Might and Magic. Sag doch mal,
wie Induktionsladepad.
Ja, aber wir nennen es MagSafe.
MagSafe, ja.
Ah, ich so Might and Magic habe ich eben im
Mighty
Kopf,
Maus.
Das auch.
Die Mighty
Magic
Maus.
Maus.
Magic Johnson. Ach nee, das war was anderes.
Ja, das ist wieder was anderes. Ja. Gab es das nicht als Kinofilm vor kurzem erst? Ah, nee, es war Johnson. Nike. Nike irgendwas so.
Nike.
Mit den Schuhen, wo der ich wollte eben sagen, der Mark Wahlberg, aber das ist ja nicht der Mark Wahlberg. Das ist ja, der Watney auf Mars. Wie heißt der nochmal, der Schauspieler?
Space Jam, meinst du? Nee, Mars.
Nein. Der Marsianer.
Mensch, da haut er wieder Themen durcheinander. Du, vom Marsianer zum Space Jam oder umgekehrt. Ja, ich weiß, wen du meinst.
Genau, rettet Mark Watney. Wie hieß dann der Schauspieler?
Ich weiß es
Matt
nicht.
Damon.
Matt Damon, ja.
Sag's doch einfach.
Den kenne ich aus ganz anderen Filmen, aber noch nicht. Jetzt komme ich aber nicht auf die Filmreihe, wo er eigentlich bekannt geworden ist. Wodurch Born? Er eigentlich bekannt geworden ist. Ja, die Born-Identität und da hast du nicht gesehen. Genau.
Born to be alive. Das war wieder was anderes.
Ach, jetzt sind wir wieder in der Musik unterwegs.
Aber wollten wir eigentlich relativ schnell heute durchziehen, weil ich gar nicht mal so viel Zeit habe.
Ja, von
einem Termin
Gott.
Zum nächsten.
Ja, lieber dieser Privatstress und immer vor Weihnachten. Du glaubst
ja,
gar nicht.
Stress ohne Ende, ja.
Du glaubst gar nicht, was ich im Moment für beruflichen Stress habe. Das ist auch nicht schön. Und das kurz vor Weihnachten. Ja, ich muss jetzt immer öfter mal präsent zu gewissen Zeiten an einem gewissen Ort sein. Das kenne ich gar nicht mehr, so pünktlich so pünktlich zu sein. Und
ja, so geregelte Zeiten.
So geregelte Arbeitszeiten, ne? Das ist auch nicht schön.
Schlimm.
Ne? Aber das ist halt blöd, wenn man an so einem großen Umstellungsprozess beteiligt ist. Aber immerhin stellen sie auf Apple-Produkte um oder auf Mac-Geräte um. Das erleichtert doch einiges für mich.
Das ist nice, ja. Ich bin ja in der Windows-Transition.
Ach du lieber Gott.
Nein, das war jetzt ein Scherz.
Nein, aber es ist schön zu sehen, wenn so Windows-Geräte rausgeräumt werden und wenn dann Mac Minis als Replacement kommen, ist das echt toll. Das ist so wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja, und wenn dann die PC-Aufkäufer kommen und das alles zentral abholen, ist auch schön, ja. Ganze Klump aus.
Wird dann wirklich nur der Rechner ausgetauscht oder gibt es auch neue Monitore?
Die Monitore werden nicht, das ist das Problem. Es gibt privilegierte Arbeiter und Arbeiter klingt jetzt auch doof, es gibt privilegierte Arbeitnehmer dort, die bekommen ein Apple Studio Display und so die breite Masse bekommt dann Dell-Produkte etc. Bloß wenn sie dann ein Dell-Produkt bekommen, dann werden die Display-Diagonalen dann auch größer. Also da gibt es dann schon mal 30 Zoll, 32 Zoll. Ja. Bei Apple müssen sie dann...
Mir ging es eigentlich nur um die Frage, weil traditionell der Mac Mini ist ja eigentlich auch so wieder, er schmeißt deinen alten PC-Tower weg, ja, und stellt einen Mini hin. Und das ist dann, wie gesagt, der Umstieg quasi. So das, was, oder wie ja der Mini damals eigentlich bei der Einführung ja auch positioniert war. Mhm. Das ist ja immer ganz nett, wenn das dann halt im Firmenumfeld ähnlich einfach dann vollzogen werden kann. Wobei ich schon eine vernünftige Mac-Tastatur jeder Windows-Tastatur vorziehen würde. Aber
nee, es gibt ja noch Mac-Tastaturen, sprich dann auch mit Touch-ID etc. Das ist dann schon dementsprechend eine Apple-Tastatur. Entweder die kleine oder die große mit Ziffernblock. Aber das ist ein sehr konservatives Publikum, die wollen alle mit Ziffernblock haben.
Also ich würde es gerade auch im Arbeitsumfeld definitiv bevorzugen, weil gerade wenn man mit Zahlen zu tun hat, lässt sich das wesentlich bequemer tippen, meiner Meinung nach. Klar, es ist vieles Gewöhnungssache, aber wenn du halt den Block hast, ja, und kannst da wirklich dann deine Zahlen, gerade wenn es halt viel ist, ja, einfach runtertippen, das ist schon sehr entspannt mit einem Ziffernblock. Ja.
Das ist
auch das, was ich bei meinen kleinen Tastaturen, wenn ich dann halt mal am PC gesessen habe und habe dann noch was anderes gemacht, weil, wie gesagt, ich bin es eigentlich gewohnt, ja, auch vom Beruf her, dass ich halt mit dem Ziffernblock die Zahlen tippen kann. Und wenn du dann dein Online-Banking machst und hast keine Zahlen?
Wenn ich viel mit Zahlen mache, dann habe ich noch so ein kleines Bluetooth-Extra-Dingens-Pad, so ein
Numpad,
was ich anschließen kann. Das habe ich dann so als
was
Lösung.
Was mich immer an so uralte PC-Kataloge habe ich dann immer so eine Verknüpfung.
Wieso? Wie meinst du das? Wegen dem Numpad?
So früher gab es doch hier, gerade von den ganzen Versandhändlern, immer diese fetten Kataloge, ja, egal wer es war.
Konrad.
Ja, genau. Mhm. Und da gab es ja immer die Seiten auch mit PC-Zubehör, ja, beziehungsweise es waren ja PC-Kataloge, aber da gab es ja immer die Seiten, wie gesagt, wo dann auch diese ganzen USB was war das vor USB? Noch dieser kleine Dingsstecker.
Der DIN-Stecker, der PS2.
Genau.
PS2.
Wo dann auch diese, wie gesagt, extra die Zahlentastaturen oder nur diese Blöcke halt im Zubehör waren. Mhm. Wie gesagt, da habe ich immer diese Verknüpfung zu diesen Katalogen. Ja.
Okay. Denn ich habe da so ein Bluetooth-Ding, das ich dann dementsprechend benutzen kann.
Ja.
Aber gut.
Gab es da nicht mal sogar einen Hersteller, der sowas gemacht hat in dem Design der Apple-Tastaturen?
Ja, genau. Das Ding habe ich auch, aber ich habe den Namen
vergessen. Okay.
Ich glaube, das war. Okay. Ich weiß es nicht. Ich muss mal drunter gucken. Aber es ist das gleiche Design, also die gleiche, die gleiche Tastaturfarbe oder auch das gleiche Aluminium-Design, das ist relativ identisch damit, ja. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Ich habe es vergessen. Keine Ahnung.
Das müsste man sich eigentlich schon alleine deswegen zulegen, weil es halt cool aussieht.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber nur weil es cool aussieht.
Optisch müsste das ja wirklich sehr gut dann zur kleinen Tastatur passen.
Ja, aber ich bin ja auch so bekloppt, ich lege das dann auch wieder in die Schublade und lasse es nicht auf dem Schreibtisch rumliegen, weil
ich wenn man es nicht braucht, ja, klar.
Ich das dann gerne so einen clean Desktop haben möchte, was auch nicht immer funktioniert. Also, naja. Aber man versucht es ja.
Genau.
Ein Versuch macht klug. So, dann lass uns doch mal in die Sendung einsteigen, aufgrund unserer begrenzten Zeit und aufgrund dessen, dass wir nachher noch ein paar diskussionswürdige Themen drin haben. Hoffe ich zumindest. der Mark Gurman hat einen kleinen Ausblick in das Frühjahr oder das Apple-Frühjahr 2024 gegeben. Er hat gesagt, dass so in dem Zeitraum Ende Januar, März, also von Ende Januar bis März neue iPads kommen sollen. Ich glaube nicht, dass Ende Januar da was kommt. Ich glaube schon eher, das wird Richtung März erscheinen, das Ganze. Also Januar halte ich doch für eine sehr gewagte zeitliche Prognose. Aber okay, er hat sich da einiges offen gelassen. Er hat im Grunde auch nochmal das wiederholt, was er in den letzten Monaten respektive Wochen schon gesagt hat. Er ist ja ein Meister darin, alte Gerüchte wieder aufzuwärmen oder ein paar Floskeln drumherum zu stricken. Das hat er jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst. Er geht davon aus, dass ein neues iPad Air kommt mit einem neuen Formfaktor oder einem weiteren Formfaktor, 12,9 Zoll, zu der üblichen etablierten Größe. Entweder mit M2 oder sogar M3-Chip. Da bin ich gespannt. M3 fällt mir schwer zu glauben, weil ich gehe davon aus, dass die M3-Chips ja in die Pro-Modelle kommen werden. Aber okay. Ein iPad Mini soll auch kommen, das soll dann aber erst später im Jahr kommen. Da hat er sich auch nicht konkret festgelegt, halt später im Jahr. iPad Pro Modelle sollen grundsätzlich überarbeitet werden. Die sollen dann dementsprechend ein bisschen größer werden von der Zollzahl und sollen dann OLED als Displaytechnik beinhalten. und die MacBook Airs sollen abgedatet werden. Sowohl das 13er als auch das 15er. Vom Design sollen sie gleich bleiben. Das Design ist ja relativ neu und relativ frisch. Sollen dann allerdings auch nur ein, was heißt nur, sie sollen dann ein SoC-Update bekommen. M3 soll dann Einzug halten. Ja, das war's im Prinzip. Kurz und knapp zusammengefasst. Oder hast du noch was anderes diesbezüglich gehört?
In Bezug, nee, das nicht. Ich habe halt auch nur wieder in anderen Blogs dann auch gelesen. Man würde sich dann doch ein bisschen ein straffender iPad, sag mal, Familie dann wünschen.
Ja.
Worüber wir auch schon gesprochen haben. Gerade wenn man halt mal guckt mit den iPads, ja, was wir jetzt mittlerweile haben, warum geht man nicht einfach hin, ja, iPad, wie, nimmt zum Beispiel die Air-Familie, macht ein Mini, macht ein, das iPad und dann halt, wenn es wirklich sein muss, ja, ein großes iPad und hat dann diese drei plus dann die Pro-Modelle noch. Klar müssen wir dann wieder gucken, ja, wie sieht's preislich aus mit den Einstiegspreisen, wobei wir auch schon mal Zeiten hatten, da war das günstigste iPad das Mini.
Ja.
Du hattest ja dann iPad, ja, okay, dann kam das iPad Air ja noch, ja, mit dieselben Größen, aber wenn man da mal guckt, ja, heute, ja, warum geht man nicht auf, wieder so zurück zu der Struktur iPad Mini, du hast dein iPad, ja, und du hast ein großes iPad und dann hast du die Pros noch, die mal außen vor, also wie gesagt, klar, die Pros sind noch da, aber dass du da, wie gesagt, diese Struktur halt reinbringst und wenn du sagst, okay, jemand will ein günstiges iPad, dann soll er halt zum Mini greifen.
Ja.
Wie gesagt, würde ich sagen, Apple hat die Zahlen, ja, die wissen, was, welche Umsätze sie mit welchem Modell machen. Ja, nicht ohne Grund haben sie das Angebot, ja, da wird wahrscheinlich für jeden potenziellen Kunden dann halt auch was im Line-Up sein.
Ja.
Aber so ganz, auch gerade mit dem Zubehör, mit den Stiften wieder.
Ja, 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 das ist
es
richtig.
Soll ja dann auch wieder ein neuer Stift jetzt dann,
genau,
oder wird erwartet ja dann wieder mit neuen iPads.
Ja.
Tastaturen, ja, welche Tastatur funktioniert noch mit welchem Modell? Beziehungsweise die nächste Generation, ja. Boah, Freunde, ey. Wie gesagt, wir können es ansprechen. Wir können da unsere Kritik äußern, ja, aber.
Ja, das ist richtig. Und denn, wenn die iPad Pro Modelle dann ja auch etwas von der Größe sich verändern, auch nur minimal, und dann wird man keine Kompatibilität mit den alten Tastaturen haben, das wird dann auch absichtlich so gemacht, davon gehe ich aus, dass das der strategische Weg ist, soll ja auch eine komplett überarbeitete Tastatur kommen, jedenfalls für die Pro Modelle, die so ein bisschen mehr an eine MacBook-Tastatur erinnert und auch so ein bisschen das Design haben soll. Das war ja so das aktuellste Gerücht. Das hatten wir auch schon seit einigen Monaten in der Gerüchteküche. Und somit schafft man natürlich auch wieder zusätzliche Zubehördifferenzierungen und man zwingt so ein bisschen den Käufer, wenn er was Neues haben möchte an Tastaturen oder wenn er die Tastatur nutzen will, muss er dann auch wieder eine neue Tastatur kaufen. Weil stellen wir uns jetzt mal vor, ein iPad Pro-Nutzer hat seine alte Tastatur, möchte aber ein neues iPad Pro haben aus irgendwelchen Gründen und dann sagt Apple, nee, ist nicht mehr, keine Kompatibilität mit der vorhandenen Tastatur, der muss dann was Neues kaufen. Ist dann auch wieder ein bisschen dumm. Ich meine, für Apple ist es nicht dumm.
Stell dir mal vor, du hättest die Problematik mit einem Mac Mini.
Ja.
Aber, du würdest einen neuen Mac Mini kaufen und müsstest dann auch wieder gleich eine neue Tastatur der Maus kaufen.
Ja, genau. Ist jetzt
okay, das ist wieder ein PC, das andere ist iOS, iPad, okay, bla, kann man die, aber ja, das sind Sachen, das sind Zustände, das ist echt schwierig.
Ja. Also man kann davon ausgehen, klar. Man weiß es jetzt natürlich nicht, ob die alten Tastaturen mit dem neuen iPad kompatibel sind, das weiß man natürlich jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass das die Strategie ist von Apple, dass sie das so gestalten werden, dass man keine übergreifende Kompatibilität haben wird. Das ist meine Vermutung.
Es ist ja eigentlich auch kein Problem, wenn du im Third-Party-Bereich unterwegs bist, diese ganzen Folio und ans Gerät angepasste Tastaturen halt im Einsatz hast. Weil, mein Gott, wenn du eine Bluetooth-Tastatur hast, ja, das ist scheißegal, wo du die anschließt, ja. Oder mit welchem Gerät du die nutzt. Aber gerade den nicen Scheiß, den man eigentlich damit haben will, bist du halt gezwungen, dann halt das Upgrade wieder mitzumachen.
Obwohl
ja,
die Logitech-Tastaturen auch schon sehr auf das Gerät angepasst sind und auch teilweise nicht geräteübergreifend kompatibel sind. Also da hat man auch schon die Probleme, dass man da keine Geräte generationsübergreifende Kompatibilität hat. Das Einfachste ist natürlich, man schließt einfach eine externe Bluetooth-Tastatur an und dann ist gut, so eine Standard-Mac-Tastatur oder was auch immer. Das ist natürlich dann nicht so komfortabel.
Die Mac-Tastatur, die kleine, ja. Da gab es ja auch im Zubehör Cases, beziehungsweise halt so, wo du die halt mit reinpacken konntest, ja, für den Transport. Es gibt ja auch andere Reisetastaturen, ja, die halt klein, kompakt sind,
ja.
Die halt für den Zweck ja benutzt werden können, und dann halt auch nicht nur mit dem iPad, ja. Also gibt es da, wie gesagt, 1000 Lösungen, ja, und die funktionieren dann auch weiterhin mit einem neuen iPad. Mhm. Aber gerade, wie gesagt, das Originalzubehör, das ist halt schwierig, gerade wenn man das halt unter anderem ja von der Apple Watch gewohnt ist, ja, dass man Zubehör ja auch über Generationen hinweg kompatibel machen kann. Kleine Tastatur ist nochmal was anderes und der Formfaktor bei der Uhr hat sich ja nicht so oft gewechselt, aber selbst da übergreifend über den Formfaktorwechsel war es ja bis jetzt der Fall, dass du deine Armbänder mitnehmen konntest.
Ja.
Klar, das ist keine Tastatur, ja, aber so generell als Beispiel, dass wo ein Wille ist, ja.
Naja, natürlich, wenn sie es wollten, könnten sie das machen, aber gut, wir wissen es ja nicht, ob es da einen Kompatibilitätsstopp geben wird. Das ist jetzt nur meine Vermutung, weil man hört ja immer, dass sich dieses Gerät etwas vom Design verändern wird und vom Formfaktor etwas ändern wird. Und dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass halt die Tastatur nicht funktionieren wird. Gut, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
Mhm. Auf jeden Fall.
Gut, dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit. Ein offizielles Statement von Meta. Threads wird jetzt am 14. Dezember um 12 Uhr in Deutschland oder in der EU freigeschaltet und aktiv sein. Was ich so ganz grob in der Überschrift, oder nicht in der Überschrift, sondern im Text so quer gelesen habe, wird es natürlich auch angepasst sein an die europäischen Datenschutzbestimmungen. Da haben sie ein bisschen was dran gedreht. Was sie dann gedreht haben, habe ich jetzt leider nicht in der Kürze der Zeit gelesen, weil die Überschrift kam ganz kurz vor der Sendung rein. Oder die Nachricht mehr oder weniger. Wir werden sehen. Das ist dann der Donnerstag, glaube ich. Nächste Woche Donnerstag, der 14. Na gut. Wir werden sehen. Wird natürlich ein leichter Einstieg sein, weil jeder, der einen Instagram-Account hat, hat ja dann mehr oder weniger auch gleichzeitig einen Threads-Account, solange er das dann auch aktiviert. Ja, bin ich gespannt.
So. Ich bin auch gespannt. Ich werde es definitiv auch mal installieren. Bin mal gespannt auf die Pop-ups, die kommen, weil wir hatten ja jetzt gerade auch mit Instagram ja den Hinweis auf das kostenpflichtige Abo, ja, etc. Bin ich mal gespannt, wie es da mit Threads aussieht, wie es auch mit den Datenbestimmungen aussieht. Du hast es kurz angesprochen, weil gerade dieses Hinwegnutzen, ja, beziehungsweise über das Nutzen der oder das Teilen der Daten über die verschiedenen Anwendungen hin, das ist ja immer so ein Thema, ja. Da müssen wir mal gucken, wie das kommt oder wie das umgesetzt worden ist. Ja, wahrscheinlich musst du da eher allem zustimmen. Werbung, bin ich mal sehr gespannt, wie es da bei Threads aussieht. Und natürlich, inwieweit oder wie schnell es in Deutschland halt Fuß fasst, beziehungsweise wie populär es sein wird und wie sehr gerade jetzt auch bei uns dann darunter halt X, beziehungsweise ehemals Twitter nicht zu leiden hat, aber mit zu kämpfen hat. Weil die machen sich genug eigene Probleme. Da ist jetzt Threads nicht unbedingt sehr hilfreich, gerade in einem Markt, wo es bis jetzt halt wirklich noch nicht da war, ja, wo du noch ohne Threads halt arbeiten konntest, ja, und jetzt kommt oder steht halt Threads in den Startlöchern, wird's, denke ich mal, X nicht einfacher machen. Mittlerweile würde es mich nicht wundern, wenn X irgendwann, ja, mein Gott, ob sie wirklich die Türen schließen, ist die andere Frage. Aber ich denke mal, die werden noch so dermaßen unter Druck geraten.
Ja, die sind ja schon dermaßen unter Druck.
Ja, ja, aber der Druck wird auf jeden Fall sich noch erhöhen, ja.
Ja.
Und ich befürchte, dass unser Herr Musk da vielleicht ein bisschen Amok dreht und sich die letzten Partner da noch verkrault, ja, die Ex hat. Dann sind wir mal gespannt, was passiert, ja, was mit X passieren wird.
Dann lass uns doch das nächste Thema mal vorziehen.
rollt so schwer von der Zunge.
Ja, das Freunde, ist auch ein bekloppter Name, aber gut, das liegt doch daran, dass er so ein bisschen größenwahnsinnig ist bezüglich seiner Top-Level-Domain, die er da hat. Naja, egal. aber dann lass uns das Thema mit Aldi und X mal etwas vorziehen. Das passt natürlich besser jetzt zum Sendungsablauf, weil Aldi hat bekannt gegeben, also Aldi Nord, also Deutschland wird ja in zwei große Gebiete aufgeteilt, einmal Aldi Süd und einmal Aldi Nord. So hätte man eigentlich auch damals die Grenze ziehen können. Nicht Ost-West, sondern Aldi Nord und Aldi Süd. Wäre einfach einfacher gewesen. Aber egal. Gut. Kleiner Scherz am Rande. Zumindest möchte Aldi Nord im Frühjahr 2024 komplett X verlassen. Also nicht nur werbetechnisch verlassen, das haben sie bereits schon getan, sondern auch die Plattform als Informationsplattform verlassen. Also was weiß ich, heute im Angebot Salatgurke 99 Cent oder was, das wird es dann nicht mehr bei X geben, sondern das wird es dann auf irgendwelchen anderen Plattformen geben, wo Aldi noch präsent ist, zumindest nicht mehr auf X. Das haben sie offiziell bekannt gegeben. Und das ist natürlich eine Signalnachricht für vielleicht auch andere Firmen, die nachziehen werden, weil das Handelsblatt hat eine Umfrage gemacht unter 40 deutschen DAX-Unternehmen und 8 der DAX-Unternehmen haben bereits die Werbung eingestellt auf X und 19 werden im Januar 2024 die Werbung einstellen und 24 erwägen einen kompletten Exit. Also das ist schon mal
ein Exit.
Exit, ja, ja. Das ist schon mal eine Ansage. Also 24 DAX-Unternehmen von 40 Befragten wollen dort komplett aussteigen. Ich denke, das ist schon mal eine starke Aussage. Ich meine, erwägen ist natürlich nicht wirklich die Plattform verlassen. Aber wenn natürlich solche Unternehmen wie Aldi etc. da eine Vorreiterrolle spielen, das ist schon mal ganz interessant. Und es ist ja nicht nur so, dass es in Deutschland einige Firmen die Plattform werbetechnisch verlassen haben, sondern international haben das ja auch einige getan. Apple hat ja den Werbemarkt dort komplett verlassen. IBM ist, glaube ich, auch dabei gewesen.
Wobei es lange, lange gedauert hat, bis Apple letztendlich wirklich dann Konsequenzen gezogen hat.
Ja.
Die haben zwischendrin das Budget ein bisschen zusammengestrichen.
Ja, ja.
Hatten mal... Ja, ausgesetzt ist vielleicht zu viel, aber die hatten mal eine Pause eingelegt. Von daher, die haben ja X lange die Stange gehalten.
Ja.
Aber wie gesagt, der Druck wird ja, beziehungsweise gerade was Content-Moderation betrifft, ja, läuft das ja momentan überhaupt nicht bei X.
Ja.
Und kann ich gut verstehen. Ich wollte auch nicht, dass meine Werbung da neben Postings erscheint, die teilweise ja wirklich fragwürdig sind, ja. Von daher kann ich das sehr gut verstehen, wenn Unternehmen sich da dann entsprechend zurückziehen, ja.
Sicherlich, da werden natürlich Dinge in falschen Kontext geraten und gesehen, halt wenn man irgendwo neben irgendwelchen rassistischen Tweets oder Postings auftaucht, ist es natürlich auch für eine Firma nicht gerade angenehm, auf so einer Plattform präsent zu sein. Und dass man dann diese Plattform verlässt, finde ich nur nachvollziehbar, absolut. Mhm. Und das, ich denke mal, es wird nicht mehr so lange dauern, dass entweder wird X verkauft oder die machen den Laden komplett dicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Du kannst X nicht ohne große Verluste verkaufen.
Ja, aber was will er jetzt, machen?
In Frage als Interessent. Das Problem ist, sobald ein Großer da irgendwie Interesse ankündigen würde, hättest du wahrscheinlich die Wettbewerbsbehörde im Nacken.
Ja.
Das ist halt ein Problem. Und find noch mal jemanden wie Alan, der bereit wäre, so viel Geld dann für die Plattform auszugeben, also privat.
Naja, jetzt, wo sie ja so runtergerockt ist, ist sie auch weniger wert, als wo er sie gekauft hat.
Ja, aber trotzdem noch viel. Klar, du kriegst nicht mehr das, was Alan auf den Tisch gelegt hat, ja. Aber trotzdem musst du da noch in die Tasche, also tief in die Tasche greifen. Meta hat hätte vielleicht mal Interesse gehabt, mittlerweile auch nicht mehr, vor allem mit dem ganzen Ärger, den du dir da an Bord holst mit X, ist Meta sowieso, also ist Meta zu groß, ja, das, wie gesagt, das ginge niemals durch.
Ja, X. Das stimmt.
Microsoft genauso, ja, warum, klar, ich denke, Microsoft hätte vielleicht schon ein bisschen Interesse dran.
Ja.
Aber das Problem ist auch wieder Microsoft. Das ginge wahrscheinlich niemals durch. Apple hat kein Interesse dran. Ja, kannst du vergessen. Ja, egal, wer das herbeiredet oder die Gerüchte, die dann wieder geschürt werden. Nee, ja, das dient höchstens dazu, den Preis relativ hoch zu halten, ja, den du draußen vielleicht dann noch erzielen kannst, wenn Apple zumindest mal als Gerücht irgendwo im Spiel ist.
Ja.
Und dann wird es eigentlich auch schon wieder eng. Es gibt zwar noch ein paar andere Kandidaten, aber wahrscheinlich wird es irgendein Hedgefonds.
Ja, möglich. Ich meine,
irgendwo, ja.
Ich meine, je länger man Elon Musk dort werkeln lässt, je länger.
Umso
günstiger wird es. Also höchstwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Ja. Weil es bewegt sich ja nur in eine Richtung und das ist in eine negative Richtung. Also ich habe jetzt seitdem er da am Ruder ist, habe ich jetzt keine positive Entwicklung gesehen. Also,
ja, aber das ist ja die, wie gesagt, die ganzen Linken sind das ja, die ihm da das Geschäft kaputt machen wollen.
Ja, das ist seine Aussage, ne?
Ja, ja.
Ja, ja. Also, ja. Es ist schwierig. Also es war so eine schöne Plattform und es war meine Lieblings-Social-Media-Plattform. Aber ich bin ja auch generell immer
bevor er
den Laden aufgekauft hat. Und aber ich bin.
Ja, okay, selbst davor, also selbst kurz vor der Übernahme, selbst vor der Übernahme oder durch den Kauf von Musk, hattest du da ja schon die Probleme, dass es da oder dass Twitter damals die Probleme hatte, dass sie das ja auch, was Content-Moderation beziehungsweise auch das Durchsetzen ihrer eigenen Richtlinien betroffen hat, nicht ganz so konsequent gearbeitet hat, wie man sich das gewünscht hätte.
Ja.
Da war es schon schwierig teilweise, aber klar, nicht zu vergleichen mit dem Zustand, den man heute haben.
Also es fing so langsam an zu bröckeln, wo dann diese Third-Party-Clients gestrichen worden sind, die Kompatibilität zu Third-Party-Clients. Also gut, das war natürlich, glaube ich, erst zu Elon Musks Zeit. Es war nicht vorher. Nee, es war zu seiner Zeit, wo er ans Ruder gekommen ist. Aber da merkte man schon, oh, jetzt geht's aber los. Also das geht jetzt in eine ganz unangenehme Richtung. Ne? Das war jetzt zwar die technisch unangenehme Richtung, aber wie gesagt, was da jetzt abgeht, das ist einfach nur Wahnsinn, Wahnsinn. Naja, okay. Ich bin zwar noch dort angemeldet, aber ich bin da zu 99% nicht mehr aktiv. Ich lese ab und zu was mit, aber ich werde diesen Account halt nicht löschen, weil ich halt auch nicht möchte, dass irgendwer dieses Handle mir da wegnimmt und eventuell.
Ja, okay, das heißt nichts.
Naja, wenn
X hat auch anderen schon Handles weggenommen. Okay, wie gesagt, alle unsere sind jetzt nicht so interessant.
Nee,
ja.
Es ist
ja. Aber wie gesagt, da wurden ja Handles weggenommen, links und rechts. Von daher, also da kann man seine Hand auch nicht ins, wie gesagt, ins Feuer legen, dass da nichts passiert. Also von daher.
Nein, ich meine aber, ich möchte nicht, dass das auf einen normalen Weg passiert, irgendwie. Ja, was weiß ich. Also deswegen bleibe ich da noch aktiv. Aber ich bin ja sowieso derzeit so ein bisschen Social Media müde geworden, was das Posten etc. anbelangt. Ich habe mich zwar auch bei Blue Sky angemeldet, klar, um mir das anzuschauen. Aber das ist auch alles sehr inaktiv, was ich da mache, muss ich zugeben. Aber okay. Schauen wir mal. Und wir haben uns was angeschaut. Zumindest ich habe mir was angeschaut. Und dass ich nochmal hier ein Gaming-Thema mit in diesen Podcast bringe, das hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Aber ich habe mir den Trailer von GTA 6 angeschaut. Und ich war nicht der Einzige, der sich diesen Trailer angeschaut hat.
Ganz sicher nicht, nein.
Das waren 85 Millionen Zuschauer oder Abrufe. Ob sie das auch alles verfolgt haben, ist eine andere Sache. Aber es waren 85 Millionen Abrufe innerhalb von 22 Stunden und 90 Millionen Abrufe innerhalb von 24 Stunden. Also summa summarum haben sie dann nochmal 5 Millionen innerhalb von 2 Stunden generiert. Und das ist ein Rekord für das YouTube-Video.
GTA 6 ist so Hype. Das wird so erwartet.
Ja, natürlich.
Freunde, das ist jetzt, ich glaube, 10 Jahre in der Entwicklung. Also 8 auf jeden Fall.
Es ist jetzt 10 Jahre, der letzte Teil kam.
Jedenfalls bis zum Release, weil wir haben ja noch ein bisschen hin.
Ja, das ist das Problem.
Erscheint.
der letzte Teil kam im September 2013 raus, also GTA 5, also schon ein etwas älteres Spiel.
Ja, aber mit der Entwicklung haben die ja nicht direkt angefangen. Ja.
Nee.
Aber wie gesagt, bis es erscheint, sind es glaube ich dann auf jeden Fall 10 Jahre, wo es in der Entwicklung ist. Und wie gesagt, es erscheint ja nicht nächstes Jahr, sondern es heißt 2025.
Richtig.
Da haben wir ja auch keinen Monat.
Nein.
Die halten sich das, denke ich mal, bewusst und vor allem auch schlauerweise offen. Du weißt nie, was da noch dazwischen kommt.
Ja.
Das war eh schon so eine sehr lange Entwicklungszeit. Und mein Gott, da kommt es auf 12 Monate mehr oder weniger jetzt auch nicht mehr an. Vor allem kommt es nicht drauf an, weil das sich sowieso verkaufen wird wie geschnitten Brot.
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich die Verkaufszahlen von GTA 5 anschaut, das ist gigantisch. Und wenn man sich anschaut, was da für eine Fanbase hintersteckt, und ich muss zugeben, GTA generell, jetzt alle GTA-Teile, das ist so das letzte Spiel, was für mich eine Brücke in die Gaming-Welt noch schlägt. Also für mich persönlich. Das ist das einzige Game, was mich noch fasziniert, was ich zwar leider im Moment gar nicht spiele, aber ich habe mir vorgenommen, wenn GTA 6 rauskommt, dann werde ich wohl wieder mich für irgendeine Konsole entscheiden, dass ich in den PC-Gaming-Markt einsteige wegen irgendein Spiel. Das halte ich für übertrieben, weil das ergibt keinen Sinn, sich einen Windows-PC zu kaufen für ein Spiel. Das kann man machen mit einer Konsole. Das ist zwar dann auch schon Wahnsinn, aber ich sage mal heute und hier, wenn GTA 6 kommt, dann werde ich in die Konsolenwelt wieder einsteigen. Und das wird dann entweder eine PlayStation sein. Ich hoffe, dann gibt es schon vielleicht eine PlayStation 6. Kann ja sein, keine Ahnung, dass ich nicht dieses lange etablierte PlayStation 5-Gerät kaufen muss. Oder vielleicht dann in die Xbox-Welt. Mal schauen. Aber dann werde ich nochmal den Schritt wagen.
Ja, wobei ich muss ja sagen, ernsthaft Gaming-PC habe ich ja wirklich wegen einem Spiel gemacht damals.
Ja, aber...
Ja, das war The Division, der erste Teil, und da habe ich ja mich wirklich dann ernsthaft und mit aus... Was heißt ernsthaft? Aber da habe ich ja dann gesagt, okay, Gaming-PC muss jetzt sein, ja, und das war, wie gesagt, dieses eine Spiel. Kann man auch sagen, man ist verrückt, aber ich habe mir auch damals wegen einem Spiel die Neo Geo gekauft gehabt, also von daher...
Ja.
Also es blieb nicht bei einem Spiel, aber wegen einem Spiel die Neo Geo gekauft. Und da kann man sich ja auch mal überlegen, was für eine Investition das damals war. Ich habe gerade mal kurz gegoogelt. Über 180 Millionen Mal hat sich GTA 5 verkauft.
Ja.
Und ich habe einen Umsatz damit gemacht von über 6 Milliarden Dollar.
Ja, und...
Klar, die Entwicklung ist auch nicht gerade günstig. Der Unterhalt, die Server, die da laufen, ja, kriegst du auch nicht geschenkt. Aber ich sag, hier geht, man wartet schon so lange auf GTA 6. Es gab immer mal wieder ein bisschen Hype, ja, zwischendrin mal hier ein Teaser und da ein Trailer,
ja,
da ein Bild. Auch der Trailer jetzt, ja, der geschickt mit zig Memes spielt oder Memes spielt.
Ja.
Unglaublich, ja. Also unglaublich, was dieser Trailer alleine schon für Hype generiert. Ich war bis jetzt GTA 5 noch nicht angerührt. Ganz bewusst auch, ja. Aber beim 6er da mit einzusteigen, wenn es wirklich dann rauskommt, kann man sich mal überlegen. Ja. Es ist ja noch lange Zeit. Ja,
also ich hab's für mich... beschlossen. Ich wollte, also GTA 5 habe ich...
Ja, warte mal ab, was bis dahin noch ist.
Ja, aber ich meine, der Trailer, der verspricht ja eigentlich auch sehr viel, oder man hat ja auch das Gefühl, dass sie sich treu geblieben sind, dass sie das GTA-Game nicht neu erfinden, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass sie einfach nur eine solide Fortsetzung von dem sehr beliebten GTA 5 fortführen werden. Und ich habe mir das Ding wirklich, glaube ich, jetzt 20 Mal angeschaut, den Trailer, und habe teilweise auch Frame für Frame mir das angeschaut und habe ich da tief reingedacht. Ja, mein Gott, das sind halt Dinge, wo ich mich ab und zu mal mit beschäftige. Und das ist schon, es ist ja, GTA ist ja so viel. Es ist ja nicht nur, du kannst ja auch so viel mit dem Spiel an sich veranstalten. Das ist ja nicht nur, viele sagen, ja, das ist ein brutales Spiel etc. Nein, du kannst das ja auch so für dich gestalten. Ich kenne Leute, die bewegen sich in GTA 5 nur, weil sie sich die sehr realistischen Landschaften anschauen wollen oder die Städte anschauen wollen. Weil du hast ja teilweise auch sehr detailgetreue Nachbildungen von Bauwerken, die es so auch in der Natur gibt oder die es so auch in Natura gibt. Ne? Also du kannst ja so viel tolle Dinge mit GTA veranstalten. Das ist ja viel, viel mehr als nur da wild durch die Gegend fahren und irgendwelche Missionen zu erfüllen.
Hast du dich mal mit GTA Roleplaying beschäftigt? Oder mal geguckt? Oder
in der Theorie oder schon, aber wie gesagt, nicht in der Praxis, nur theoretisch.
Ja, da gibt es ja auch Sachen, dass es…
Ja, und man muss ja auch bedenken, ich habe letztens, da wo der Trailer rauskam an dem Tag, da habe ich die Tagesthemen geschaut und da gab es ein 5-Minuten-Feature innerhalb der Tagesthemen, es war nicht die Tagesschau, es waren die Tagesthemen, über GTA 6 oder über den Trailer. Ja, also das zeigt
GTA
ja schon…
GTA ist ein Phänomen.
Was das für einen Impact hat und was das für ein kulturelles oder ja, ein popkulturelles Ereignis ist, dieses Spiel. Und ich bin so ein bisschen gehypt. Und dass ich das nochmal über ein Spiel sagen kann, in Anführungsstrichen, das hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, ja, mal gucken, vielleicht kommt ja eine Mac-Version.
Ja, das wäre schön, aber ich glaube es nicht. Und wenn auch nicht gleich 2025, sondern wahrscheinlich erst etwas später, ist meine Vermutung. Aber nochmal kurz auf die Historie zurückzugehen, dass der erste GTA-Teil überhaupt erschien 1997 und dann ging es dann halt weiter.
Der sah allerdings etwas anders aus.
Naja, natürlich, klar. Ich glaube, gab es das nicht sogar für die PlayStation Portable, zumindest GTA St. Andreas? Weil ich hatte ja meine PlayStation Portable und ich glaube, da hatte ich einen GTA-Teil für. Aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt die Hand für ins Feuer legen. Gut, was noch ganz interessant ist, Rockstar Games hat im wahrsten Sinne des Wortes Geld liegen lassen, weil sie hätten sie das Video monetarisiert bei YouTube, hätten sie circa 400.000 US-Dollar, nee, Euro, umgerechnet Euro, einnehmen können. Das wäre leicht eingenommenes Geld, passives Einkommen, ohne was großartig dafür zu tun. Aber sie haben es halt nicht monetarisiert. Schade eigentlich.
Die Frage ist, ob das nach den Content-Richtlinien von YouTube überhaupt funktioniert hätte mit dem Monetarisieren.
Das
Weil da
kann
sind
ich
ja ein
dir
paar
nicht
Inhalte
sagen.
Drin, die sind ja. Das ist die Frage, ob das durch das alle durchgegangen wäre.
Ja. Und wo wir noch gerade bei Rekorden sind, der erste GTA-Teil, nicht der erste, Quatsch, der letzte GTA 5, hat mehr als 1 Milliarde Umsatz generiert innerhalb von 3 Tagen. Also das habe ich mir auch nochmal so rausnotiert. Da sieht man, in welcher Liga Rockstar da unterwegs ist mit dem Spiel. Und das war halt der 5. Teil. Und der Hype um den 6., der ist ja auch noch riesig. Und ich denke, der wird auch alle Verkaufsrekorde brechen.
Ja, vor allem, wenn man mal guckt, wie aktiv die Szene um GTA 5 ja noch ist. Obwohl
ja.
Das Spiel ja mittlerweile auch schon 10 Jahre alt ist.
Aber
ja.
Es ist noch ein hervorragendes Spiel. Also dafür, dass es 10 Jahre alt ist, so muss man das ja sehen. Ne?
Es ist auf jeden Fall sehr beliebt, ja.
Ja, also auch grafisch ist es noch sehr vorzeigbar. Also finde ich jetzt, wenn ich immer mal so Gameplays auf YouTube sehe und mir die Grafik anschaue, das ist schon sehr ordentlich, finde ich jetzt. Aber vielleicht
guck
ist man...
Guck dir mal die aktuellen Videos an zu Frontiers of Pandora.
Ja gut, aber das ist ja auch...
Das auf einem richtig guten PC sieht Hammer aus.
Ja gut,
das
aber
sieht richtig Hammer
das
aus.
Ist ja auch nicht 10 Jahre alt. Das muss man ja auch im Kontext der Zeit
Nein,
sehen.
Nein, das nicht, ne? Aber wenn du sagst hier mit Welt und Aussehen etc., guck dir das mal an. Das sieht
ich meine,
super aus.
Man muss ja immer überlegen, das Spiel kam 2013 raus.
Ja, ja.
Und wenn man sich das zur heutigen Zeit anschaut, ist das schon immer noch eine geile Grafik. Ne? Gut, dass ich nochmal so euphorisch über ein Spiel spreche, das hätte ich auch nicht gedacht. Zumindest nicht über ein aktuelles Spiel, wo wir beim nächsten Thema sind. Ich habe heute 2 Gaming-Themen hier eingetragen. Es ist ja inflationär, was hier heute abgeht. Das nächste Spiel hat mich zu meiner aktiven Gaming-Zeit intensiv begleitet. Es geht nämlich um den Shooter aller Shooter, würde ich bald sagen. Und das ist Doom. Hast du aktiv Doom gespielt?
Ja, allerdings nicht die letzten Teile.
Ja, also ich habe dann Doom und Doom 2, das waren so die Spiele, ich glaube, es gab ja auch einen zweiten Teil und es gab ja noch einen aktuelleren Teil jetzt, der erst rauskam.
Es gibt
einen. Den habe ich dann, ich bin ja nicht mehr aktiv im Gaming-Bereich unterwegs, das ist ja mein Problem oder auch mein Vorteil oder auch mein Glück, wie man es nennen mag. Aber wie gesagt, wir feiern jetzt 30 Jahre Doom. Der erste Teil kam 1993 raus. ID Software ist die Software-Schmiede, die das Ding rausgebracht haben, nur die das Ding damals rausgebracht haben. Die haben ja unter anderem auch Wolfenstein rausgebracht. Und viele sagen, Wolfenstein ist so der Vater aller Shooter. Ich würde sagen, Doom hat so Maßstäbe gesetzt. Und meine Meinung ist, dass Doom sozusagen für alle anderen Shooter, die danach gekommen sind, so den Grundstein gelegt hat. Und ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Hätte es Doom nicht gegeben, hätte es jetzt auch nicht Quake gegeben in der Form, wie wir es gesehen haben, oder hätte es auch nicht Half-Life gegeben oder vielleicht auch nicht Halo. Also ohne Doom hätten wir einiges wahrscheinlich nicht gesehen, weil sich doch sehr viele an diesen Shooter orientiert haben. Und aus dieser Ursuppe von Doom ist halt sehr viel entstanden. Und ich finde immer, Doom hat so oder die ganze Shooter-Szene oder die alles, was danach gekommen ist, sehr stark geprägt. Das ist meine Meinung.
Das ist auf jeden Fall ein Meilenstein Spielegeschichte. Also nicht nur Shooter, sondern generell. Also die haben da schon sehr viel das ganze Genre ein bisschen nach vorne gebracht. Es gab noch zu der Zeit ein paar andere wirklich wegweisende Spiele, aber Doom, klar, ganz vorne mit dabei. Ja.
Ja. Das, und es war so leicht, die Cheating-Modes einzustellen, in die Konsole reingehen. Und ich habe die Codes jetzt zwar nicht mehr im Kopf, aber das waren relativ simple Codes, um da unendlich Waffen, unendlich Munition oder Unverwundbarkeit zu aktivieren, etc. Also das waren relativ leichte Cheats, die man dort einstellen konnte. Also ein God-Mode, etc. Also da gab es ja einiges, was man dort aktivieren konnte. Das weiß ich noch wie heute, dass es da, glaube ich, so 10 Codes gab und man konnte da relativ simpel dann zumindest durch die Levels gehen, auch wenn man natürlich dann gecheatet hat, aber man hatte die Möglichkeit, sich wenigstens dann auch mal die anderen Level anzuschauen, wo man wahrscheinlich als Normalspieler so ohne größeren Aufwand gar nicht hingekommen wäre. Das weiß ich noch wie heute. Ja. Hat mich geprägt, das Ganze, spieletechnisch. Trotzdem bin ich heute aus der Gaming-Welt raus, aber trotzdem 93, das war so die Hochzeit meiner.
Fürs Gaming ist man nie zu alt.
Ja, das ist wohl wahr, aber man hat ja auch nur einen gewissen Rahmen an Zeit, den man zur Verfügung hat. Man muss es alles gut verteilen.
Ja, dann musst du dir Doom für iOS runterladen und ganz unterwegs ein bisschen spielen.
Ja, ich erzähle mir jetzt so einen alten Shooter, das ich glaube, das ist auch nicht mehr so, wie man es in Erinnerung hat heutzutage.
Es gibt eine aktuelle iOS-Version.
Okay, gibt Doom. Es.
Nicht ganz das, woran du dich vielleicht erinnerst, aber okay. es gibt was. Ja.
Es gab ja auch eine Verfilmung von Doom, ne? Oder erinnere ich mich
daran? Diese mit Dwayne The Rock Johnson, meinst du die?
Ja, glaub schon, ja. Die war aber nicht so.
Den habe ich einmal gesehen. Da hatte auch drei ganz, ganz nette Szenen, aber so overall fand ich die Verfilmung jetzt nicht so dolle. Ja.
Nein, deswegen, ich habe das jetzt nicht so positiv in Erinnerung. Ich habe eine nicht gesehen, aber die Kritiken waren wohl nicht so toll. Aber okay.
Es gibt sehr wenige Spieleumsetzungen auf die Kinoleinwand, die wirklich gut sind. Gibt es sehr, sehr wenige.
Also der allererste Tomb Raider-Film mit Angelina Jolie, der war ja nach meiner Meinung ganz okay. Aber gut, das
liegt. Die waren beide ganz okay. Nee, wie viel gab es? 2?
Ja, es gab ja dennoch mit einer. Nicht mit Angelina Jolie, das war ja dann irgendwann.
Das war ja vor ein paar Jahren der.
Ja,
genau.
Den fand ich gut. Den fand ich jetzt nicht so gut, weil.
Den fand ich gut, der hat ja auf der aktuellen Spielserie da auch ein bisschen, basiert. Fand ich sehr gut, auch die Darstellerin, die sie hatten, die, wie heißt sie nochmal? Egal. Fand ich gut, hat auch gut gepasst. Leider ist er gefloppt, ja, genauso wie Uncharted. Ja. Da können sie so viel Spider-Man reinpacken, wie sie wollen. der ist trotzdem gefloppt, ja. Vor allem, wenn man sich mal die Interviews von ich sag schon wieder Mark Wahl, Nee, doch, war ja Mark Wahlberg. Ne? Genau, in dem Fall war es der Mark Wahlberg. Mal anhört, ja, wo er noch gedacht hat, ja, er würde den Nathan Drake spielen. Und dann war es Sully, Scully? Ach, egal. Das waren auch so peinliche Interviews, ja. Das Einzige an Uncharted, was für mich gut funktioniert hat, ist dieser Fake Uncharted mit Nathan Drake. Der hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, viele haben ja auch immer gesagt, ja, Nathan Fillion sollte ihn spielen. Aber der war, glaube ich, den Studios auch zu alt. Ja.
Ja, gut, aber vielleicht ist es auch, dass für mich halt Lara Croft eigentlich Angelina Jolie ist. Also das war so meine Verbindung. Deswegen habe ich das mit dieser neuen Dame, die Lara Croft verkörpert, nicht so ganz ernst genommen.
Ich gucke die Angelina Jolie auch heute noch ganz gerne, auch wenn sie, wie gesagt, das sind jetzt keine Meilensteine der Kinoproduktion, aber die funktionieren eigentlich ganz gut, waren an den richtigen Stellen over the top. Wie gesagt, kann man sich meiner Meinung nach heute auch noch ganz gut angucken, aber klar, es ist jetzt hier kein Citizen Kane oder so, ja klar, aber ich glaube auch nicht, dass sie den Anspruch hatten, ja, also den
Film
gedreht haben.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, Tomb Raider war eine ganz gute, also der erste Teil war. Und auch der zweite Teil es gab ja zwei Teile mit Angelina Jolie, das war eine ganz gute Verfilmung. Gut. Aber gut, liegt wahrscheinlich auch darin, dass ich sie als Schauspielerin ganz, ganz gerne sehe und auch ihre Filme zum größten Teil ganz, ganz gerne konsumiere. Gut. Ja, dann lasst uns noch mal aus der Spielewelt rauskommen, sonst wird das heute noch ein bisschen zu spielelastig. Und lass uns noch mal über USB-C sprechen. Dann machen wir das nächste große Fass auf. Und Apple ist da so ein bisschen aktiv. In Indien gegen USB-C, man höre und staune, man könnte ja davon ausgehen, dass Apple das Ganze pusht oder gerne USB-C einführen möchte, aber das sieht jetzt hier nicht so aus. Apple fordert die Regierung auf, die aktuellen iPhone-Modelle, die sie dort produzieren, die noch mit USB-C aktiv sind, mit Lightning aktiv sind, nicht auf USB-C umstellen zu müssen. Und das sieht jetzt so aus, dass sie auch anführen, dass das Design der früheren Modelle zu aufwendig sei, das Ganze auf USB-C umzustellen. Und das ist für Apple, und da gab es auch eine Begründung oder ein Statement zu, unmöglich sei, das umzustellen und es einfach zu teuer ist. Also sagen wir es mal so, unmöglich ist es in meinen Augen nicht, aber es ist, denke ich, wirtschaftlich natürlich für Apple nicht sinnvoll, eine komplette Produktionsreihe oder eine komplette Produktionsstraße von Lightning auf USB-C umzustellen. Das ist ein reines wirtschaftliches Denken. Also unmöglich ist gar nichts, aber es ist halt teuer, Produktionsreihen einfach mal so von heute auf morgen umzustellen. Ja, und diesen Einspruch gab es halt und dementsprechend wird der Einspruch jetzt geprüft. Und wir warten auf Entscheidungen, ob oder Apple wartet auf Entscheidung, ob diesem Einspruch stattgegeben wird. Das liegt jetzt beim indischen IT-Ministerium und da gibt es halt demnächst eine Entscheidung für oder gegen den Einspruch. Ja, bin ich gespannt.
Ehrlich, mich würde wirklich mal interessieren, wie kompliziert ist es, den Lightning gegen USB-C auszutauschen?
Naja,
es würde sich an der Stelle nichts ändern.
Du brauchst halt einen Controller.
Der ist nicht größer, nicht wesentlich größer als jetzt so ein Lightning intern. Genau, das geht halt, wobei, bräuchte man,
du musst halt das Platinendesign etwas ändern. Du musst halt die Platine, den Port. Du musst den
PC-Controller da drauf kriegen, ja.
Den Port musst du ändern.
Ich denke mal, die Hardware ist, also die alleine vom Port her, ist die Hardware noch nicht mal so das Thema. Aber du hast ja keinen USB-C-Controller in dem Ding.
Naja, du hast generell
du hast einen USB-Controller drin, weil der Lightning ist ja USB.
USB, genau.
Nur halt ein Lightning-Stecker.
Du könntest es, aber du musst ja
ist
auch.
Ist es so einfach?
Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wie tief man da eingreifen muss, aber du musst ja generell ja auch auf die auf die Maschine gehen und die Produktionsmaschine umstellen, etc. Also das grundsätzliche. Nee,
ja, wie gesagt, das denke ich mal, ist noch nicht mal so riesig jetzt, weil du hast, das ist ja so oder so ein Stecker, ja, beziehungsweise ein paar Dinge einbaust. Ja. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Einstellungssache an den Maschinen. Du musst die Teile haben. Die Frage ist halt, was hinten dran steckt vom Controller und der Software. Weil ja, gesagt, der Stecker ist, denke ich mal, nicht das Thema, weil es gab ja auch schon Bastler, die sich einen USB-C-Port da reingelötet haben. Von daher funktioniert es ja. Die Frage ist halt wirklich, was Apple da noch an weiteren Änderungen vornehmen müsste, als alleine den Stecker. Mhm. Und damit das Gehäuse und die Platine an dem Teil, wo halt der Stecker draufkommt. Ja. Wollten sie da noch mehr machen? Weil wenn es alleine um den Anschluss geht, denke ich mal, also schon zu machen, es ist ein Heidenaufwand, ja, die Produktion umzustellen, weil wie gesagt, die Maschinen, es muss ja alles angepasst werden, du musst die Teile einkaufen, das ist Geld, was du investieren musst, was natürlich auch nicht, auch für Apple, ja, zwar in der Portokasse liegt, ja, aber trotzdem ausgegeben werden müsste, ja.
Naja, reich werden kommt ja nicht vom Ausgeben, sondern vom Behalten, ne? Und das da fängt's ja an, ne?
Ja. Klar, wenn du sagst, gerade bei den Modellen, die ja vielleicht dann eh innerhalb der nächsten 12 Monate auslaufen.
Eben.
Weil und dann kommt ja die nächste iPhone-Generation.
Genau. Und ja, dann hat sich das ja sowieso erledigt.
Tropfen eins runter, dafür fällt ganz unten das wieder weg. Also sagen wir mal die nächsten 2 Jahre. Für Geräte, die nächsten 2 Jahre eh wegfallen.
Ja.
Dann jetzt nochmal so einen Aufwand zu betreiben, eben, die Produktion umstellen und das Geld da zu investieren. Und da würde ich als Apple auch sagen, Freunde, okay.
Ja.
Es ist halt nur die Frage, inwieweit würdest du da nicht hingehen und streichst die Geräte jetzt sowieso direkt.
Ja, aber das ist ja so, dass die Geräte ja im Low-Price-Bereich unterwegs sind und Indien ist natürlich auch ein dankbarer Abnehmer für diese Low-Price-Geräte.
Ja klar, das ist ja mit einer der Märkte für die Geräte, ja, oder gerade dieses Preissegment oder die Geräte, die Apple da halt noch dann produziert. Aber dann würde ich auch sagen, Freunde, nicht. Das tut weh, aber dann fällt es halt weg. Aber, ja, da die Dinger ja bei euch auch im Land produziert werden, bedeutet das auch, dass wir hier diese 2 Firmen oder Produktionsstandorte dicht machen, ja, weil da produzieren wir jetzt die Geräte ja, mit Lightning noch. Dann machen wir die zu, ja, und dann sitzen halt dann auch mal hier 20.000 Leute auf der Straße.
Ja.
Ich glaube nicht, dass Indien da so nett drauf reagieren würde. Kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, das ist
wenn
richtig.
Apple mit so einer Drohung käme. Aber das wäre dann letztendlich vielleicht eine Konsequenz daraus, ja.
Ja, aber das spricht natürlich auch gegen die Strategie, die Apple derzeit fährt. Sie möchten ja,
ja, ja klar,
Produktionsdiversifizierung durchführen und sie möchten sich ja mehr und mehr von China abkapseln. Und sie haben ja sogar andere Produktionsstätten aufgerufen, sich andere nicht Produktionsstätten, sondern andere Hersteller oder Zulieferanten aufgerufen, sich in Indien niederzulassen.
Mhm.
Und ich glaube, dass also so eine Drohung auszusprechen von Apples Seite, das ist natürlich auch schon erst der letzte Schritt und ich glaube nicht, dass man das so direkt macht. Glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube, sie werden diesem Einspruch stattgeben und Apple wird weiter produzieren und ganz und gut ist und irgendwann hat sich das Thema ja sowieso erledigt, weil sobald ja neue Produkte rauskommen, werden die ja sowieso USB-C haben und das ist nur eine Frage der Zeit. Deswegen verstehe ich jetzt nicht so ganz die Aufregung. Ich meine, Apple hält in anderen Ländern ja auch noch ein USB-C in Mäusen und Tastaturen fest. Also
Lightning.
Ja, Lightning, ja, um Gottes Willen.
Ja, es ist halt die Frage, wie ist es formuliert, das Gesetz?
Genau.
Beziehungsweise, wie wird es interpretiert? Weil ich hatte ja bis jetzt die EU-Richtlinie, beziehungsweise die gesetzliche Umsetzung ja auch so verstanden, dass neue Geräte,
genau,
die ab diesem Zeitpunkt produziert werden. Klar kannst du sagen, die Vorgänger-iPhones mit Lightning sind auch neue Geräte, weil die liegen ja nicht im Lager, sondern werden ja neu produziert. Nur betrifft es dann, wie gesagt, wirklich Geräte, die neu auf den Markt kommen.
Also neu entwickelte Produkte sozusagen.
Genau.
So habe ich das auch verstanden.
Genau, betrifft es die oder betrifft es, wie gesagt, neu produzierte, ja, also auch altes Design.
Genau.
Weil je nachdem, wie es halt formuliert ist, beziehungsweise interpretiert wird, dann von der Gesetzgebung her, betrifft es ja einmal die Geräte oder sie betrifft es die Geräte ja nicht.
Ja.
Und ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass es die neuen, also die neuen iPhones betrifft, wie jetzt die aktuellen Geräte, aber nicht ältere. mit Lightning. Aber wie gesagt, wenn man das so interpretiert, dass alle neu produzierten Geräte ab dem Zeitpunkt USB-C haben müssen, dann sitzt Apple da natürlich.
Es kann natürlich auch sein, dass in Indien dieses Gesetz anders ausgestaltet ist als bei uns in Deutschland oder Europa mehr oder weniger.
Weil man hat ja gesagt, man will sich ja an der EU-Umsetzung oder an der
Regulierung
halt orientieren.
Ja.
Aber da ist halt die Frage, wie wird es halt formuliert, umgesetzt bzw. interpretiert? Das ist ja dann immer die Frage. Momentan sieht es halt so aus, als wenn die rigoros hingehen und sagen, alle neu produzierten Geräte.
So sehe ich das auch, weil sonst würde Apple ja keinen Einspruch erheben, wenn es sich anders darstellen würde, das Ganze. Gut, wir bleiben gespannt. Ich gehe davon aus, dass Apple erstmal weiter produzieren kann, darf mit Lightning. So ist es.
Gut. Genau.
Dann haben wir zum Schluss noch einen Medientipp. Es gibt eine schöne Dokumentation, die extrem tiefe Einblicke in das Chips Lab von Apple bietet. Nach meiner Meinung ist es ein Einblick, den wir bisher so in der Tiefe noch nicht gesehen haben. Es gibt von CNBC eine Dokumentation in der Reihe Chip Giants oder Chip Giganten, wie man es auch ausdrücken möchte. Unter anderem wurde da auch über TSMC berichtet etc. und über Intel und so weiter. Es ist eine ganze Dokumentationsreihe. Und natürlich auch über die Entwicklung von den Silicon-Chips im Silicon Lab bei Apple. Es gibt Interviews mit John Ternus und Johnny Scrucci. Die beiden haben sich da detailliert zu der ganzen Entwicklung geäußert und was Apple angetrieben hat, diese SoCs zu entwickeln und wie das alles angefangen hat im iPhone etc. und wie sich das Ganze letztendlich weiterentwickelt hat. Und sie waren selbst überrascht, was sie da auf die Straße gebracht haben, wo sie den M1 quasi final hatten, waren sie extrem begeistert, dass sowas Geniales dabei rausgekommen ist. Also sie hätten nicht erwartet, dass letztendlich final dann wirklich sowas dabei rumkommt. So haben sie sich jedenfalls geäußert. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Interview. Nicht nur Interview, sondern eine sehr, sehr schöne Dokumentation in Englisch, aber es ist relativ leicht nachzuvollziehen und zu verfolgen, finde ich. Da, ja, also kann man auch mit geringen Englischkenntnissen sehr gut verfolgen, sage ich jetzt mal so. Auf jeden Fall sehenswert.
Habe ich gar nicht gekannt, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja,
auf jeden Fall. Ja. Ja, vor allen Dingen, man hatte Einblicke in dieses Silicon Lab, was man nach meiner Meinung bisher so noch nicht gesehen hat. Und auch ein Interview oder zwei Interviews, so zwei Kerninterviews, die ich in der Art und Weise oder mit Statements, die ich woanders so noch nicht gehört oder gelesen habe. Das ist schon sehr überraschend, wie offen das oder wie offen sie dort sprechen. Sagen wir so, es wirkt offen, es ist natürlich vorher alles, denke ich, genau abgesprochen, was sie da sagen oder was sie nicht sagen wollen. Aber es wirkt sehr, sehr, sehr offen, sagen wir es mal so. Gut. Tja, dann bin ich eigentlich heute mit meiner Themensammlung am Ende. Das war ja heute nicht sehr viel.
Nee, es passt. Wie gesagt, mir kommt es mit der Zeitplanung sehr entgegen.
Ja.
Wir haben ja auch die Themen, die ich eigentlich ansprechen wollte, hattest du ja eh schon notiert. Von daher passt es soweit ganz gut. Ich bin gerade nur überlegen. Ich hatte irgendwas vor der Sendung noch im Kopf, was ich eventuell ansprechen wollte, aber entweder haben wir drüber gesprochen oder ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Funktioniert's. Ja, das ist doch wunderbar. Aber vielleicht noch hier, wir hatten vor der Aufnahme drüber gesprochen, vielleicht nochmal ein Service-Tipp für unsere Hörer, weil mir war das so nicht bewusst und du hattest es angesprochen, Podcasts hat ja jetzt eine neue Preisstruktur, wenn ich das richtig verstanden habe.
Jetzt musst du nochmal Salz in meine Wunde streuen, ja.
Ja, nee, ich wollte, wie gesagt, nur mal für unsere Hörer auch, weil ich bin ja schon so lange mit dabei und wie sich das ja gerade auch nochmal bestätigt hat, als ich mal reingeguckt habe bei mir in Podcasts, habe ich ja ein Konto mit einer lebenslangen Mitgliedschaft. Ja, mhm, muss ja. da ja nichts für zahlen. Jedenfalls nicht mehr als das, was ich damals für die Paid-App bezahlt habe. Da war es ja noch kein Abo-Modell.
Ja.
Dann haben sie ja umgestellt auf ein Abo-Modell und jetzt kam ja die Preiserhöhung, die an mir komplett vorbeigegangen ist. Du hattest noch gesagt, da kam doch die E-Mail. Ich habe keine E-Mail in diese Richtung gesehen.
Wie auch.
Wundert mich jetzt auch nicht, ja, weil ja. ich anscheinend nicht in diesem Verteiler drin bin, weil ich ja auch nichts zahle,
ja. Ja,
monatlich für die mhm. Nutzung. Kostet jetzt aktuell im Jahr 45 Euro, was natürlich schon eine stabile Ansage ist für einen Podcast-Client.
Ja, aber es ist jetzt meine persönliche Meinung, logischerweise. Es ist noch ganz haarscharf an der Grenze für das, was ich für dafür bereit bin zu bezahlen.
Was,
und
genau, was du für die ja, Leistung, genau. die du bekommst, bereit bist zu bezahlen. Und das ist ja auch das, was wir vorhin schon besprochen hatten, wo ich gesagt habe, ich habe mich damals ganz bewusst aufgrund des Syncs nicht ja. nur über die Apple-Welt, sondern ja auch gerade mit Android, also mit dem Android-Client damals,
ja.
Bewusst für Pocketcast entschieden, weil ich ja da Android und iOS genutzt habe.
Ja.
Dann finde ich auch das Webinterface nicht schlecht. Mhm. Meiner Meinung, also in meiner Erfahrung von früher, die letzten Monate habe ich es jetzt nicht genutzt, das Webinterface, aber ich habe es früher mal oft regelmäßig genutzt, war das, was den Sync betroffen hat, jetzt ab und zu mal so nicht ganz eins zu eins wie unter iOS und Android. Aber trotzdem hattest du einen Client, wo du auf deine Abos und Folgen etc. zugreifen konntest, was mir auch die Entscheidung damals leichter gemacht hat, zu kaufen. Ja, klar, 45 Euro muss man sich heute auf jeden Fall mal überlegen. Würde mich interessieren, was unsere Hörer jetzt in dem Fall gemacht haben, ja, die vielleicht Plus-Abonnent waren, die jetzt halt mit der Erhöhung da konfrontiert werden, weil wir auch über Alternativen gesprochen hatten
ja.
und auch mit dem, ja, was war es, Castro, der jetzt ja quasi den Betrieb einstellt, wo es ja zwar immer noch einige Anbieter gibt, aber gerade die Clients, ja, und auch die Funktionen, die man oder die wir uns halt vorstellen oder wünschen, wird es halt langsam eng, ja.
Also, dass Castro jetzt einstellt, das ist jetzt eine neue Info für mich. Ich habe nur gehört, dass sie verkauft werden sollen, aber ob der Betrieb eingestellt werden soll, da.
Ah, nee, meine Info war, der Betrieb wird eingestellt. Kann natürlich sein, dass sie vielleicht jetzt einen Käufer gefunden haben. Das kann sein.
Also,
dann ging die News an mir vorbei.
Also, weil da bin ich jetzt nicht so ganz im Thema, weil, wie gesagt, ich bin so Pocket Cast geprägt, dass ich mich auch gar nicht mehr woanders umschaue, weil das für mich persönlich mit dem Feature Set der beste Podcast Client ist. Ich sage ja für mich persönlich, für den Anspruch, ja. den ich daran habe. Und deswegen bin ich auch, wie gesagt, noch bereit, diese 45 Euro im Jahr auf den Tisch zu legen. Aber ich glaube, Castro wird weiterhin oder ist derzeit der Stand der Dinge. Sie hatten ja irgendwelche Datenbankprobleme etc. Die sind jetzt erstmal behoben worden. Das habe ich jetzt noch so mitbekommen. Und sie sind verkauft worden. Das war so das, was ich mitbekommen habe. Aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. In dem Bereich bin ich jetzt nicht so kapitelfest. Also, dass der Betrieb eingestellt wird, das glaube ich jetzt nicht. Und das ist jetzt nicht mein Informationsstand, sagen wir es mal so.
Ja, wie gesagt, es kann auch sein, dass das jetzt danach noch kam oder News kam, dass sie halt vielleicht einen Käufer suchen oder einen Käufer gefunden haben. Mein letzter Stand war halt noch die Probleme, die sie hatten und dass, wie gesagt, der Betrieb halt eingestellt wird. Würde mich freuen, wenn es weitergeht.
Ja.
Aber,
ja, ich meine, es gibt ja auch kaum noch, ich meine, solche Podcast-Player mit dem Feature-Set wie Pocket Cast. Diese iPad-Version, iOS-Version, Mac-Version, da gibt es wenige Player, die in dieser Kategorie unterwegs sind und solche Feature-Sets abbilden können. Und auch der Sync läuft bei mir hervorragend. Also
ja.
Das ist ja nicht nur ein Player, der viel verspricht, sondern auch alles einhält, was sie bisher versprochen haben. Und wäre ich damit jetzt nicht so zufrieden, dann hätte ich auch jetzt nicht weiterhin diese 45 Euro oder werde jetzt demnächst nicht diese 45 Euro auf den Tisch legen. Bloß wenn sich jetzt diese Schraube noch weiter hochdrehen, dann wird es dann auch kritisch. Also sollten sie irgendwann mal so diese 50-Euro-Marke reißen, das wird dann auch kritisch, sage ich jetzt mal. Irgendwann muss man ja auch mal dann sagen, nee, bis hierhin noch nicht ja, weiter. Ne?
Genau.
Weil der Preisanstieg von, ich glaube, 12 oder 15 Euro im Jahr auf 45, das ist ja schon gigantisch. Ne? Also das ist ja jetzt nicht mal eben, auch wir machen mal einen Zehner oben drauf oder mal einen Fünfer, sondern da ist ja ordentlich
genau
was oben drauf gekommen. Und da ist ja am Feature-Set jetzt nicht mehr dazugekommen. Also ich habe da jetzt nichts gesehen, was jetzt hinzugekommen ist. Naja, egal. Schauen wir mal. Das Schöne ist, sie buchen es bei mir jährlich ab und dann ist es aus dem Auge, aus dem Sinn. Wenn man jetzt jeden Monat diese Visualisierung hätte, ja, hier, das und das, ist irgendwie blöd. Ich finde immer gut, wenn das einmal so im Jahr weggeht und dann hat man das schluckt man einmal und dann ist gut.
Ja, in der Regel gibt es für die 12 Monate ja nochmal einen kleinen Rabatt. Ne? Kann man sich auch wieder schön rechnen.
Ja, aber ich habe die Auswertung gemacht von Pocket Cast, da wird ja dann immer gesagt, welchen Podcast man am meisten gehört hat.
Ach, der Jahresrückblick 2023.
Pocket Cast hat ja auch den Jahresrückblick und dann, sie erheben ja Statistiken und ich habe dieses Jahr 81 Tage und 4 Stunden Podcast konsumiert.
Also bei mir war es, glaube ich, nicht ganz so viel.
Naja gut, du wirst wahrscheinlich während deiner Arbeitszeit auch keine Podcasts hören können, ne? Das,
ja, nee, alle während der Arbeit ganz, ganz schwierig, ja.
Ja, und ich kann ja halt auch bei meiner.
Und wie viele Tage sagst du?
81 Tage und 4 Stunden.
Oh, da bin ich weit, weit weg, ja, ja. Das ist schon.
Aber da siehst du mal, ich habe gar nicht so viel Zeit für andere Medien zu konsumieren. Bei mir ist das Hauptmedium Podcast. Ich höre auch kein Radio, gar nichts. Bei mir läuft Podcast von morgens bis abends. Also das ist
wie
so.
Ist deine Abschlussquote?
Durchhörquote? Oder was meinst du?
Ja, also wie viele Folgen hast du fertig gehört? Das ist ja diese Abschlussquote.
Alle. Ich höre alles durch.
Hast du da 100%?
99,9. Liegt aber daran, weil ich auch die Outros abschließe. Und diese Durchhörquote, das ist ja das neue Gold. Auch unter den Vermarktern oder unter den Werbetreibenden. Ich meine, wir machen ja auch bei uns Werbung und deswegen bin ich da so ein bisschen im Thema. Downloadzahlen sind nicht das A und O. Es ist zwar auch wichtig, aber entscheidend ist die Durchhörquote und da sind wir ja ganz weit vorne, in Anführungsstrichen. Wir haben eine Durchhörquote, dank unserer lieben Hörerschaft, von 92,4% laut unserem Anbieter, laut unserem Podcast-Hoster.
Unsere Hörer sind besser als ich, weil ich habe nämlich laut Podcast 90%.
Ja, aber das liegt auch daran, weil wir unsere Gadgets immer schön ans Ende der Sendung packen, wenn wir Gadget-Besprechungen haben. Ne? Und das finde ich schon gut, dass wir so eine hohe Durchhörquote haben.
Ja, freut mich, ja.
Das ist schon gigantisch, weil so im Durchschnitt liegen ja 83-85%. Das ist schon sehr hoch bei einigen Podcasts und das ist schon sehr bemerkenswert. Ja, siehst du, man hat doch eine Hörerschaft, die teilweise nicht so interaktiv ist. Aber was nützt die interaktivste Hörerschaft, wenn die Durchhörquote nicht so hoch ist? Bringt dann auch nicht so viel, wenn sie den Rest des Podcasts gar nicht mitbekommen.
Ja.
Oder gerade bei 20 Minuten sagen, ach nee, lassen wir, ist okay.
Ja, das ist genauso, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ja. Man sieht es ja auch im eigenen Podcast-Verhalten jetzt oder Hörverhalten. Ich habe ja auch welche, die ich runterlade und dann auch mal vorkommt, dass ich sie gar nicht höre, ja.
Das ist bei mir relativ selten. Das kommt zwar vor, aber vielleicht dann zeitversetzt oder ich schiebe das nach hinten, weil es jetzt vielleicht ein Thema ist, was jetzt nicht tagesaktuell ist oder was ein zeitunkritisches Thema ist oder was mir jetzt gerade nicht liegt thematisch. Aber im Prinzip, was ich abonniere, höre ich auch durch. Ja.
Okay.
Obwohl ich habe letztens eine Podcast-Perle gehört, jetzt nicht unbedingt inhaltlich, sondern da ist denen ein massiver Fehler unterlaufen und die haben das gesendet oder veröffentlicht. Der komplette Podcast ist erschienen mit Regieanweisungen, mit Podcast-Besprechungen, also innerhalb, ja, dann machen wir das Thema raus, das Thema rein und das hören wir nicht und nee, das machen wir nicht, auch über den Arsch sprechen wir nicht. Oder also, das war eine hochprofessionelle Produktion, das war jetzt nicht so ein kleines Projekt, wie wir hier haben, sondern das war von einem Medienhaus produziert worden, wo auch zwei Prominente sprechen. Und da habe ich mich nur gewundert, was da erstens mal, wie die das aus, wie viele Bausteinen die ihren Podcast zusammenschneiden und wie die produzieren. Also das war interessant zu hören. Ich hoffe mal, denen ist bewusst geworden, was die da, oder die haben jetzt gemerkt, was die da veröffentlicht haben. Aber das ist mal interessant, was da so im Hintergrund läuft und wie sich dann immer die Stimme aus dem Off gemeldet hat und wie sie ihre Podcast-Produktion besprochen haben. Hochinteressant. Hm. Ja. Ich sage jetzt absichtlich nicht, wer das war.
Das habe ich mir jetzt schon gedacht, genau. Kannst du mir ja im Off dann.
Es war ein ehemaliger Politiker und ein ehemaliger Sternekoch, die zusammen einen Podcast haben. Hm. Also da gibt es nicht so viele.
Ich wollte gerade sagen, das grenzt etwas ein. Ja.
Das grenzt etwas ein. Das ist ja auch kein Geheimnis. Sie haben es halt veröffentlicht. Bloß ich möchte jetzt nicht noch bewusst auf diese Fehlproduktion hinweisen. Und die Folge habe ich mir sogar aktiv runtergeladen und gesichert als MP3-Datei. Ja, aber es ist mal interessant, was da so im Hintergrund abläuft. Und wir können ja durchaus behaupten, wir machen hier einen Non-Cut. Bei uns wird ja nichts rausgeschnitten. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal irgendwann geschnitten habe. Okay.
Kommt eher selten vor jetzt bei uns, ja.
Genau. Gut, dann haben wir zumindest jetzt noch die Stunde voll bekommen. Mhm. Und wir sind im Zeitplan, in deinem Zeitplan. Genau. Und wenn alles gut geht, dann hören wir uns dann. Oder hast du jetzt noch irgendwas zu sagen?
Nee, okay. Das war's jetzt.
Wollte ich jetzt nicht hier abschneiden.
Nein.
Okay. Passt. Dann hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau,
bis dann. Tschüss.
Ciao.